Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir wollen uns heute mit den ersten 13 Versen aus dem 7. Kapitel vom Markus-Evangelium beschäftigen. Ihr habt hoffentlich auch die Bibeln aufgeschlagen, ansonsten dürft ihr gern dahin nochmal aufschlagen. Und bevor wir das tun, möchte ich aber nochmal mit uns beten. Vater, was wir nicht wissen, lehre uns. Was wir nicht haben, gib uns, was wir nicht sind, dazu mach uns. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Das Thema, beziehungsweise die Predigt soll heute unter dem Thema stehen, ein unwirksamer Gottesdienst. Und dabei haben wir drei Punkte. Der erste ist der Angriff der Pharisäer. Das sind die Verse 1, 2 und 5. Dann die Erklärung für den Angriff in den Versen 3 und 4 und Jesu Gegenangriff in den Versen 6 bis 13. Im heutigen Text und bis Vers 23 haben wir es mit dem zweiten von drei Lehrabschnitten in Markus zu tun. Der erste ist die Bergpredigt, dann folgt der heutige und das letzte sind die Endzeitreden. Getrieben durch den Heiligen Geist wählt Markus bei den Geschehnissen oft andere Schwerpunkte als die anderen Evangelisten. Das habt ihr sicherlich auch schon gemerkt und wurde auch immer wieder darauf hingewiesen. Dabei geht er zwar meist chronologisch vor, aber nicht immer. Ab und an streut er eben Lehrthemen ein, so auch zum Beispiel in unserem heutigen Lehrblock. Wenn wir zurückschauen, die letzten zwei Kapitel, so sehen wir, Jesus zeigt durch Wunder und seine Worte, dass er der ist, der die wahre Königsherrschaft des Reiches Gottes aufrichtet. In Markus 5 zeigt Jesus seine Macht über Dämonen, Krankheit und Tod, indem er den besessenen Gerasener befreit, die blutflüssige Frau heilt und die Tochter des Jairus von den Toten auferweckt. Markus 6 erzählt dann von der Ablehnung, die Jesus in Nazareth schon erfährt, der Aussendung der 12 und auch den gewaltsamen Tod von Johannes des Täufers. Bevor erneut Wunder folgen, wie beispielsweise die Speisung der 5000 oder auch das Gehen Jesu auf dem See. Und darüber hat Alex letzte Woche gepredigt und gezeigt, wie Jesu göttliche Herrlichkeit den harten Herzen seiner Jünger begegnet. Im Land Genezareth, haben wir gerade gelesen, kommt es zu weiteren Heilungen. Und jetzt sind wir bei unserem Abschnitt und da sind sich die Ausleger nicht ganz einig, wo diese Begebenheit stattgefunden hat, wo Jesus den Pharisäern begegnet ist. Aber das ist auch nicht wichtig, es ist wichtig, dass es stattgefunden hat, es hat stattgefunden. Wir wissen, und das lesen wir nochmal in den Versen 1, 2 und 5, und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern das essen das Brot mit unreinen Händen. Hier folgt also der Angriff der Pharisäer. Und ja, wir sehen, sie kommen aus Jerusalem. Aber sie kommen leider nicht aus reinen Motiven. Wie gesagt, sie kommen aus Jerusalem, das heißt, die Elite, der religiösen Elite sozusagen, kommt. Die Besten waren in Jerusalem zu finden und sie kommen und müssen Jesus und seine Jünger prüfen. Sie wollen sich diesem Jesus persönlich annehmen. Und wären ihre Motive rein gewesen, so hätte man sagen können, okay, sie wollen noch die letzten Prüfungen bestätigen und zeigen, ja, Jesus ist der Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Der hätte nicht mehr viel gefehlt. Wir hatten es auch schon beobachtet, immer wieder war irgendwas, wo Jesus gezeigt hat, das, was er tut, kann nur der Messias tun. Aber das war nicht das Ansinnen der Pharisäer. Und das beginnt gerade in Markus schon relativ früh. Wir sehen in Kapitel 2 schon, dass die Konfrontation zwischen Jesus und den Pharisäern beginnt. Sei es, dass sich die Pharisäer oder Schriftgelehrten darüber beschwerten, dass Jesus und seine Jünger mit Zöllnern und Sündern aßen. Markus 2, Vers 16. Sei es, dass Jesu Jünger nicht so fasteten, wie sich die Pharisäer es vorstellten. Markus 2, 18. Oder sei es, dass die Jünger angeblich am Sabbat arbeiteten, weil sie Ähren pflückten. Vers 24 im gleichen Kapitel. Ja, es ging sogar so weit, dass die Pharisäer samt den Herodianern beschlossen hatten, schon Markus 3, Vers 6, also relativ früh am Anfang, dass sie Jesus umbringen wollten. Und das, warum? Weil er am Sabbat heilte. Er hat kein Gebot gebrochen, er hat etwas Gutes getan. Und da wird klar, den Pharisäern ging es nie wirklich darum, sich an Gottes Wort zu halten. Denn alles, was sie hier anprangerten, was ich gerade gezeigt habe, das widersprach in keiner Weise dem Wort Gottes, dem guten und perfekten Gesetz unseres Vaters im Himmel. Nein, ihnen ging es um Stellung und Macht, ihnen ging es um Äußerlichkeiten, um ihre eigenen Gebote. Und das wird auch in unserem heutigen Abschnitt deutlich. Zuerst fällt auf, dass nur einige der Jünger die Hände nicht so wuschen, wie sich die Pharisäer wünschten in Vers 2. Der Vorwurf jedoch, und das ist auch schon wieder relativ unredlich, bezieht sich auf alle Jünger. Sie kommen und sagen, deine Jünger, also quasi alle, essen nicht mit gewaschenen Händen. Und interessant ist auch zu sehen, sie argumentieren nicht mit dem Wort Gottes. Sie orientieren sich allein an den Überlieferungen der Ältesten. Diese sind ihnen wichtiger als alles andere. Ihnen ging es auch nicht darum, dass die Jünger sich vielleicht in Gefahr brachten, weil sie mit dreckigen Händen essen, dass es vielleicht gesundheitlich irgendwas schaden könnte. Nein. Daher hätten sie auch keine schriftliche Basis gehabt. Wenn wir zurückschauen in Exodus, also 2. Mose 30, 17 bis 21, dann waren die einzigen, die laut Gesetz die Hände waschen sollten, zuerst Aaron und seine Söhne und danach natürlich in den folgenden Generationen die hohen Priester. Und das, bevor sie in die Stiftshütte gingen, um zu dienen und Feueropfer zu verbrennen. Und für diese Waschung damals stand das kupferne Gestell bereit zwischen Stiftshütte und Altar. Und hier war eine Zuwiderhandlung zu dieser Waschung, hatte den Tod zur Folge. Das war auch wirklich etwas sehr Kritisches, was Heftiges. Aber die Schrift sagt an keiner Stelle, dass die Hände vor dem Essen gewaschen werden müssen. Das ist etwas, was natürlich wir als Eltern unseren Kindern so beibringen und auch damals sicherlich schon immer so war. Und wenn wir sonst von Waschungen im Alten Testament lesen, so geht es in allen Fällen immer um das Waschen von Händen und zumeist aber von Kleidern aufgrund von einer Unreinheit, die einem Menschen widerfahren ist oder in die man geraten ist. Dann stand, wascht eure Hände, wascht eure Kleidung. Aber in Bezug auf Essen nicht einziges Mal. Die Schriftgelehrten, ja, sie vertraten das Priestertum aller Heiligen, wie wir es kennen, nicht. Sie hielten sich für etwas Besseres als das Volk. Also an einer Stelle heißt es, ja, das Volk ist ja dumm, das kennt das Gesetz nicht. Deswegen folgt es Jesus nach, wir aber nicht. Sie hielten sich für die, die das Gesetz kannten und wussten und auch, wie es zu verstehen war. Aber da das Waschen von Gefäßen, die ihnen anvertrauten Menschen, in die Abhängigkeit von ihnen führte, war ihnen dieses Mittel auch recht. Insbesondere die Tradition, und das wird hier dreimal deutlich, Vers 3, Überlieferung der Ältesten, Vers 4, zu halten angenommen haben, und Vers 5, leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten. Sie attackieren Jesus für das Verhalten seiner Jünger, ja, und man wird den Gedanken nicht los, sie wollen ihn diskreditieren. Sie wollen sagen, guck mal, Jesus, der hat seine Jünger nicht im Griff, die machen was gegen das Gesetz. Nein, es sind die Gebote der Ältesten, widerspricht, er kann nicht der Messias sein. Der Messias ist perfekt, Jesus hat seine Jünger nicht im Griff, er kann es nicht sein. Und sie meinten, sie könnten den, der die Weisheit ist, mit ihrer menschlichen Weisheit und vor allem Gesetzlichkeit bloßstellen. Aber mit dem, was Jesus dann antwortete, hatten sie nicht gerechnet. Bevor wir uns aber der herrlichen Antwort Jesu zuwenden, wollen wir noch sehen, wie Markus das Verhalten der Pharisäer erklärt. Also die Erklärung für den Angriff in den Versen 3 und 4. Und hier erklärt es Markus seiner zumeist heidnischen Leserschaft den Hintergrund des Ganzen. Hier heißt es, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Und vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie nicht gewaschen haben, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschung der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Vielleicht hat von euch jemand eine andere Übersetzung und denkt, bei mir steht ein bisschen was anderes drin. Ja, ich lese noch Luther vor. Hier steht, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht die Hände mit einer Handvoll Wasser gewaschen haben. Und halten so die Satzung der Ältesten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Es gibt viele andere Dinge, die sie zu halten angenommen haben, wie Trinkgefäß und Krüge und Kessel und Bänke zu waschen. Also wir sehen einmal einen Unterschied in der Art und Weise, wie sie waschen. Einmal sorgfältig, einmal mit einer Handvoll Wasser und einmal, dass sogar noch Bänke mit erwähnt sind. Und ich finde, einmal zeigt es die Heuchelei der Pharisäer noch besser auf, diese Handvoll Wasser, da passt nicht viel rein, zumindest nicht in meine. Und auch die Bänke oder manche sagen sogar Betten, das zeigt es irgendwie schon fast ironisch, was sie da noch alles waschen. Also sie übertreiben es voll und ganz. Und wie gesagt, also wenn ich meine dreckigen Hände, wenn sie wirklich dreckig sind, mit einer Handvoll Wasser waschen würde, da würde nicht sauber werden. Da war einfach wirklich nicht irgendwie wirklich die Idee dahinter, ich will saubere Hände haben, sondern es war einfach nur, um etwas, ein menschliches Gebot zu befriedigen. Und ja, die Pharisäer, wie gesagt, sie haben es völlig übertrieben und sie haben sich damit gebrüstet, zu zeigen, guck mal, was wir alles waschen. Also egal, wo man jemand saß, egal, was man jemand angeatmet hat, wir waschen alles. Wir sind einfach super. Und sie dachten, sie wären dadurch besonders geistlich, aber das Gegenteil war der Fall. Und sie führten damit sogar die anvertraute Volksmenge und sorgten damit, dass auch die normalen Juden meinten, sie wären vor Gott durch solches Verhalten wohlgefällig. Aber wir sehen schon in 5. Mose 30, 6, da hat Gott seinem Volk damals schon Folgendes klargemacht. Und der Herr wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, dass du am Leben bleibst. Schon ganz am Anfang hat Gott gesagt, es geht um das Herz. Und auch Asaf wusste, dass es Gott nicht um äußere Opfer ging, sondern um ein dankbares Herz, Psalm 50. Und David wusste es ebenso, weswegen er Gott um ein reines Herz bat, da Gott ein geängstetes und zerschlagenes Herz nicht verachten wird, Psalm 51. Den Pharisäern war das bekannt. Man konnte nicht sagen, sie wissen es nicht. Die haben das Alte Testament zumeist auswendig gekonnt, oder die meisten haben es auswendig gekonnt. Da konnte man einen Nagel reinschlagen und sie konnten genau zitieren, was da stand. Aber man muss so hart sagen, es war ihnen egal. Sie haben sich nicht oder nicht mehr dafür interessiert. Sie wussten also, es geht Jesus Gott nicht um das Äußere, sondern um ihr Herz. Und vom Herzen werden wir in 3 Wochen mehr hören, wenn wir die Verse 14 bis 23 betrachten. Sie hätten wissen müssen und wissen können, ihr Herz ist durch und durch böse. Sie hätten verstehen müssen und erkennen müssen, weder sie noch das Volk sind irgendwie auch in der Lage, alle 613 Gebote zu halten, beziehungsweise überhaupt eines in der völligen Tiefe zu halten. Und sie hätten wissen müssen, dass eine äußere Reinigung sie vor Gott nicht gerecht gemacht hätte, sondern dass es einer Innenreinigung bedarf. Aber den Pharisäern war der Dienst vor Augen, wie wir es in Kolosser 3, 22 demnächst auch in unserem Hauskreis betrachten werden, wichtiger. Denn hier wurden sie gesehen. Dadurch wurden sie als Superheilige betrachtet. Und diese Ehre war ihnen wichtiger als die Ehre vor Gott. Das wirft ihnen auch Jesus vor, Johannes 5, 41 bis 47. Und aktuell beschäftigen, wie ich es gerade gesagt habe, wir uns im Hauskreis mit dem Kolosserbrief. Und es ist faszinierend zu sehen, wie Paulus durch den Heiligen Geist genau vor den gleichen Dingen warnt, den Kolossern. Er sagt genau das Gleiche, er sagt, es geht nicht um Äußeres. Und letzte Woche hatten wir es betrachtet, dass sie sich nicht von menschlichen Lehren und Mächten der Welt irreführen lassen sollen oder wegführen lassen sollen. Das war Kolosser 2, 8 und Vers 9 und 10 steht über Jesus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Und weil Jesus so ist und schon auf der Erde ja so war und heute noch so ist, kann er seinen Gegenangriff, wie ich ihn nennen will, starten. Und die Pharisäer können da nichts gegen aussetzen. Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus Christus reagiert jetzt und sagt so nicht. Er weist die Pharisäer und Schriftgelehrten zurecht, er weist ihnen die Schranken. Er verurteilt sie mit dem Wort Gottes und stellt sie bloß. Er zeigt ihnen ihre Herzenshärtigkeit auf und er spricht das Urteil über sie. Und das bringt uns zum letzten Punkt, Jesu Gegenangriff. Wollen wir nochmal die Verse lesen? Vers 6 bis 13. Er sprach zu ihnen: Treffend hat Jesaja über euch, Heuchler, geweissagt, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Ihr gebt das Gebot Gottes preis und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er spricht zu ihnen: Trefflich hebt ihr das Gebot Gottes auf. Oder andere übersetzen: sehr geschickt. Hebt ihr das Gebot Gottes auf, damit ihr eure Überlieferung haltet. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Ihr aber sagt: Wenn ein Mensch zum Vater oder zur Mutter spricht, Korban, das ist eine Opfergabe, sei das, was dir von mir zugute gekommen wäre, lass dir nichts mehr für Vater oder Mutter tun. Indem ihr das Wort Gottes ungültig macht, durch eure Überlieferung, die ihr überliefert habt. Und Ähnliches dergleichen tut er viel. Ich habe es vorher schon gesagt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, vielleicht die haben sie nicht gelästert, aber sie haben sich über das Volk gestellt, sie dachten, sie sind was Besseres. Ja, sie sagten, das Volk kennt das Gesetz nicht, deswegen folgen sie Jesus nach. Und nun wendet aber Jesus dieses Urteil aus Jesaja 29 genau auf sie an. Er sagt: Ja, Jesaja hat es damals gesagt, aber wisst ihr was? Er hat das auf euch hin geweissagt, auf euch hin prophezeit, auf euch Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihr mir jetzt gegenübersteht. Ja, Jesus zitiert Jesaja 29, 13, und wenn wir uns den Kontext ganz kurz anschauen, so spricht Jesaja 29 über das Wehe, spricht Jesaja 29 das Wehe über Ariel aus. Die Stadt, wo David lagerte, heißt es. Er spricht von Gericht, aber auch davon, dass die Feinde zu Staub werden sollten. Er spricht von Bestürztheit, Bestürzung, Blindheit und Verblendung. Und dann sagt er in Versen 11 bis 14: Und jedes Gesicht ist für euch geworden wie die Worte einer versiegelten Buchrolle, die man einem gibt, der zu lesen versteht, indem man sagt: Lies das doch. Er aber sagt: Ich kann nicht, denn es ist versiegelt. Und man gibt die Buchrolle einem, der nicht lesen kann, indem man sagt: Lies das doch. Er aber sagt: Ich kann nicht lesen. Und er hat gesprochen, und jetzt kommt dieses Zitat: Weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten muss es ein harter Schlag gewesen sein. Nicht das Volk ist verblendet, sondern sie selbst. Sie sind es, die Gott zwar mit ihren Lippen nahen, aber deren Herzen fern von ihm ist. Ja, sogar das Herz fern von ihm halten, also aktiv. Sie sind es, die Menschengebote lehren und damit Gott vergeblich ehren. Die Aussage Jesajas betraf also nicht nur das Volk zur Zeit Jesajas, sondern Jesus macht klar: Ihr Pharisäer seid es, von euch hat Jesaja damals gesprochen. Jesaja spricht dann von der Folge, dass Gott an ihnen wundersam und wunderbar handeln wird. Und dass die Weisheit der Weisen verloren gehen und der Verstand der Verständigen sich verbergen wird. Ist das nicht genau das, was wir jetzt gerade in unserem Abschnitt beobachten? Jesus geht weiter in die Offensive und erklärt, warum diese Verse aus Jesaja genau auf die Pharisäer passen. über die ursprünglich eingesetzten Vertreter des Gebotes Gottes. Sie waren damit beauftragt, dieses Gebot, das Gesetz Gottes zu bewahren und zu halten und zu vertreten. Und Gott sagt, ihr habt es kaputt gemacht, ihr interessiert euch gar nicht dafür. Ein schlimmeres Urteil kann man nicht fällen, als dass sie eben genau das preisgeben. Und warum? Um Menschengemachtes festzuhalten. Wie bereits vorher angedeutet, wenn man die Argumentation der beiden Parteien, wenn man es sagen will, anschaut, so sieht man Folgendes. Die Pharisäer, sie argumentieren nur die Überlieferung der Ältesten und das, was wir überliefert bekommen haben, das, was wir haben. Jesus hingegen, was macht er? Wie argumentiert er? Ausschließlich mit dem Wort Gottes. Er verwendet entweder Mose oder Jesaja, also die Propheten. Er war nicht wie die Schriftgelehrten. Diese sprachen über Menschen, die eventuell über weitere Menschen sprachen, die über Menschen sprachen, die über die Bibel sprachen oder das Alte Testament sprachen. Jesus sprach direkte Worte Gottes. Ja, warum? Er ist selbst Gott. Alles, was er sagt, sind Worte Gottes. Und deswegen ist seine Rede und alles, was er gesagt hat, so viel vollmächtiger gewesen als die Reden der Gesetzeslehrer. Und das hat das Volk auch gemerkt. Und deswegen war es entsetzt, heißt es, beispielsweise Markus 1, 21 und 22, dass Jesus mit Vollmacht lehrte und nicht wie die Schriftgelehrten. Ja, Jesus hatte es nicht nötig, sich auf andere Lehrer zu berufen, da er der einzig wahre Lehrer ist. Und Jesus sagt jetzt hier in unserem Abschnitt fast zweimal das Gleiche hintereinander. Doch im zweiten Teil wird sein Vorwurf noch deutlicher. Es sind nicht nur Überlieferungen der Menschen, nein, es sind ihre eigenen Überlieferungen. Die, die sie selbst ausgedacht haben, das geben sie weiter. Und diese stellen sie über die Schrift. Und er stellt den Pharisäern das ja nicht gerade schöne Zeugnis aus, dass sie darin sehr geschickt sind in Vers 9. Wie gesagt, manche Übersetzungen sagen trefflich, andere sagen sehr geschickt. Das ist nicht etwas, woran man eigentlich begabt sein sollte. Und wenngleich vielleicht irgendwann mal in der Vergangenheit der Zaun, der um das Gesetz herumgebaut wurde, einer redlichen Idee entstand, damit man das heilige und gute Gottes nicht bricht, so wurde mittlerweile ein eigenes Gesetz daraus. Der Grundgedanke entsprang daraus, dass das Volk wegen des Gesetzesbruchs nach Babel geführt wurde und dort 70 Jahre lang in der Gefangenschaft war. Und man sagte, das soll nicht nochmal passieren. Wir müssen gucken, dass wir dieses heilige Gebot nicht brechen. Wir bauen einfach noch was drumherum. Das heißt, wenn man das erste Gebot bricht, dann ist man noch nicht bei dem anderen und dann ist es nicht ganz so tragisch. Ja, und Folgendes habe ich von einem Ausleger gelernt. Der Grundgedanke ist vielleicht gar nicht so verkehrt, aber ist einfach katastrophal und falsch gemacht. Warum? Das Gesetz Gottes ist so heilig und rein. Und das Anliegen der Schriftgelehrten war, das Gesetz Gottes zu schützen. Und man hat gesagt, damit man das Gesetz Gottes nicht bricht und somit Gott nicht die Ehre gibt, wir bauen einen Schutz drumherum, damit man nicht an das Gesetz kommt. Das heißt, kommt man nicht in die Nähe vom Gesetz, kann man es auch nicht brechen. Ist doch eigentlich ganz schlau, oder? Also wenn ich nicht permanent damit konfrontiert werde mit dem Gesetz, dann kann ich es auch nicht brechen. Also haben sie Zusatzgebote geschaffen, Zusatzgesetze geschaffen, die darum herum gebaut wurden, damit die Menschen so weit möglich vom Gesetz waren, damit sie das Gesetz nicht brechen. Aber das Problem ist eben auch, wenn man weit vom Gesetz weg ist, ist man auch weit vom Evangelium entfernt. Man entfernt sich noch mehr von der Möglichkeit, überführt vom Heiligen Geist, zu erkennen, dass das Gesetz ein Zuchtmeister auf Christus ist, dass man es gar nicht halten kann, dass wir jemanden brauchen, der es für uns hält. Das heißt, wenn man weit vom Gesetz ist, dann kann man Christus nicht erkennen. Und das haben die Pharisäer damals gemacht. Sie haben Zäune gebaut, viele Zäune gebaut. Und es fing an, dass man mündlich überliefert hat, gesagt wurde, das darfst du nicht tun, das darfst du tun, das sollst du tun. Ihr müsst es so machen und das andere so. Und so wurden es immer mehr und mehr mündliche Traditionen von Generation zu Generation zu Generation überliefert. Und irgendwann war das so groß, dass man es aufgeschrieben hat, gesammelt hat. Und diese Sammlung nennt sich die Mishnah. Das ist die Tradition von den Ältesten, von denen hier die Rede ist. Und dann hat man noch weiter gesammelt und weiter gesammelt. Es waren ja also fast 400 Jahre Zeit zwischen der Rückführung aus Babel und zur Zeit Jesu. Und mittlerweile wurde es so viel, dass es eben nicht gereicht hat, das auf ein Papier zu schreiben quasi, sondern man musste anfangen, Kapitel und Verse zu machen, wie im Alten Testament. Was meint ihr, wie viele Kapitel es für Waschungen von Töpfen, von Pfannen und von Utensilien gab in der Mishnah? Was meint ihr? Einfach mal so eine Zahl raushauen. Ja gut, nicht ganz so viel. Aber 30 Kapitel. Es gab 30 Kapitel, die gesagt haben, jede Feinheit erklärt haben, wie viel Wasser genutzt wurde, in welchem Zeitraum, welche Größe man jeden Topf, jede Pfanne, jede Bratpfanne, jedes Glas waschen musste, damit es kultisch rein ist. Vielleicht nicht Glas, aber jedes Trinkgefäß. 30 Kapitel, nur zum Waschen von Gegenständen. Und das wurde ja dann relativ kompliziert oder umso komplizierter. Und was macht man? Er muss einen Kommentar dazu schreiben. Und das war dann die Gemara. Und die Gemara ist die Erklärung der Mishnah. Und dann gab es noch mehr Erklärungen. Und irgendwann wurde beides zusammen zum Talmud. Und das habt ihr sicher schon mal gehört, den Talmud, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und da gab es sogar zwei, einmal den aus Jerusalem, der in Jerusalem geschrieben wurde, sehr einfallsreich, und den babylonischen Exil geschrieben wurde. Und der war natürlich viel, viel größer. Da kam eben genau dieses Jahr auch, ey, wir müssen so viel wie möglich machen, damit uns das nicht nochmal passiert. Und das ist aber katastrophal, was da geschehen ist. Und darum sagt Jesus zu den Schriftgelehrten, wehe euch, was ihr da macht. Ihr legt den Menschen und euch selbst schwere Lasten auf, die ihr nicht mal selber tragen könnt. Schaut euch den Talmud an, das ist ein Joch, das da aufgelegt worden ist. Und damit macht ihr den Leuten vor, sie können das ewige Leben bekommen. Und dagegen kämpft Jesus an, nicht gegen das Gesetz. Aber dagegen kämpft Jesus, offenbart ihre falsche Religiosität und ihr Heuchlertum. Sie stellen ihre Tradition über die Schrift. Oder wie ich es mal von jemandem gehört habe, vielleicht eher den Traditionalismus. Also Tradition ist der lebendige Glaube der Toten und Traditionalismus ist der tote Glaube der Lebendigen. Also da ist eigentlich nichts mehr da. Sie halten einfach nur noch irgendwas, haben wir immer schon so gemacht. Machen wir weiterhin. Sie gingen so weit, dass sie sagten, nur wer die Mishnah, die Gemara und den Talmud hält, der wird gerettet. Nur wer das hält, was die Ältesten sagen, wird gerettet werden. Das ging sogar so weit, dass ein Rabbi schrieb, wer im Land Israel seine Wohnung hat und sein Essen mit gewaschenen Händen isst, der kann versichert sein, dass er das ewige Leben erhalten wird. Wow, es war ganz einfach. In Israel leben, Hände waschen, ewiges Leben. Super. Nicht schlecht, oder? Bitterkeit, kein Problem, Lästerung, kein Problem, Hochmut, Sünde, alles kein Problem. Hauptsache, die Hände vor dem Essen gewaschen, zack, ewiges Leben. Ein anderer Rabbi schreibt, die Worte der Schriftgelehrten sind schöner als die Worte des Gesetzes. Und noch ein anderer, es ist ein größeres Verbrechen, die Worte der Schule von Rabbi Hillel zu übertreten, als die Worte der Schrift. Und ein letzter noch, kümmere dich mehr um die Worte der Schriftgelehrten, als um die Worte des Gesetzes. Das, versteht ihr das? Das ist heftig, das ist übel. Das ist granatmäßig Gotteslästerung. Und da muss Jesus dagegen vorgehen. Er sagt, dass ihr lästert meinen Vater im Himmel dadurch, das lasse ich so nicht stehen. Und er sagt deswegen dann gleich, ihr hebt das Gebot Gottes durch eure Überlieferung auf. Und nun argumentiert Jesus eben mit dieser Schrift, mit der Schrift, die die Schriftgelehrten preisgaben. Wir haben vorher gehört, er hat Jesaja zitiert und jetzt ein weiteres Mal Mose. Ja, Mose, auch sicherlich nicht umsonst Mose, denn auf den haben sie sich so oft berufen und sagen, wir sind Moses Jünger. Und er sagt, guck mal, was die Mose sagt und guck mal, was ihr daraus macht. Die erste Aussage, wisst ihr, wo die steht? Also Ehre Vater und Mutter. In den 10 Geboten, genau, je nach Zählweise, das 4. Gebot, Ehre Vater und Mutter. Beim zweiten Zitat wird es vielleicht ein bisschen schwerer, aber steht gar nicht so weit weg. Zumindest als es das erste Mal auftritt, wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben, steht in 2. Mose 21, 17, also genau ein Kapitel danach. Und es wird in 3. Mose 20, Vers 9 nochmal wiederholt. Und das waren sehr wichtige zwischenmenschliche Gebote. Und ja, wie kann jemand sagen, er liebt Gott, den er nicht sieht, wenn er nicht die liebt oder ehrt, die ihm das Leben gegeben haben, seine Eltern, und die er sieht. Aber die Pharisäer traten nur auf und sagten, hey, zu den Leuten, ihr müsst nur Korban sagen. und so tun sie, als ob sie besonders geistig seien. So sagt man zu seinen Eltern, eigentlich, ich weiß, ich sollte euch was geben, euch geht's schlecht, ihr braucht Geld, aber hier ist meine Opfergabe, die euch, meine Gabe, die euch eigentlich gehört. Ich sage aber Korban dazu und dadurch verschiebe ich es in den Tempel. Das klingt besonders geistlich. Ja, ich opfere Gott. Guck mal, Gott, ich soll ja euch mehr ehren. Ich soll Gott mehr ehren als euch. Guck mal, was ich Gott gebe. Und wenn man das zu den eigenen Eltern sagt, werden die Eltern sagen, oh ja, natürlich. Oh, ja, das, wir verstehen das. Klar, lieber Jörg, du, das ist kein Problem. Mach das. Das ist richtig, dass du das machst. Und sie, selbst wenn sie bedürftig gewesen wären, würden sie nie dagegen vorgehen und sagen, ja, wir können ja nicht Gott etwas vorenthalten. Aber Geistlichkeit war hier nicht der Hintergrund, sondern purer Egoismus. Und genau da zielt Jesus darauf ab, hey, wenn ihr doch eure Eltern ehrt, dann gebt ihr auch ihnen, wenn sie es notwendig haben. Und auch dieses Elternfluchverbot. Was anders als ein Fluch über die Eltern ist es, wenn man seine bedürftigen Eltern dahinschmachten lässt, nur um angeblich ein Opfer für Gott darzubringen. Warum sage ich angeblich? Nun, bei Korban verhielt es sich so. Ja, man weihte dieses Geld oder diesen Gegenstand, man weihte ihn Gott. Das war so die Idee dabei. Aber bei Korban war eben nicht festgelegt, für wie lange dieses Opfer galt. Man könnte irgendwann sagen, ich nehme es wieder zu mir. Also es war eigentlich gar kein wirkliches Opfer, sondern man brachte es in den Tempel, es war eine Weile gekorbant sozusagen und nach ein paar Wochen hat man es wieder zu sich geholt und hat selber davon den Segen gehabt, nicht, aber sich selber daran wieder bereichert. Und die Eltern mussten immer noch hungern. Und dieses Korban stellten die Pharisäer nicht nur für sich auf, sondern für das ganze Volk. Ja, und deswegen reagiert Jesus so scharf und so deutlich, dass sie durch ein menschliches Gebot die Juden daran hinderten, ihren Eltern Gutes zu tun. Ja, auch da manche Übersetzungen sagen, sie verboten ihnen es sogar. Sie sagt, nein, ihr dürft euren Eltern nicht Gutes tun, wenn ihr Korban sagt. Ja, und vielleicht mussten manche Eltern tatsächlich auch in Armut sterben, da die Pharisäer dieses ungöttliche Gebot aufgestellt hatten. Und das Krasse ist, es war nur eines von vielen, das macht Jesus deutlich. Und das Gleichen tut ihr viel. Das Urteil Jesu über die Schriftgelehrten, es musste so hart ausfallen. Jesus musste dem Volk zeigen, es sind nicht eure Lehrer, sie sind Verführer. Die Schriftgelehrten sollten noch eine weitere Warnung hören. Wobei ich hier interessant finde, ihnen wird keine Möglichkeit zur Umkehr geboten mehr. Warum? Ja, sie machten das Wort Gottes mit selbst überlieferten Überlieferungen ungültig. Es waren nicht einfach nur irgendwelche Überlieferungen, sondern selbst überliefert. Sie haben entschieden, was wie verstanden werden muss. Sie geben dem Wort Gottes keinen Raum mehr. Bevor wir aber mit den Fingern auf die Pharisäer zeigen, so sollen diese Verse uns auch als seinen Kindern, als den Kindern Gottes, als Warnung dienen. Und wir sollten uns fragen, wo stellen wir in unserem Leben Gesetze auf, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben, ja, sogar gegen das Wort Gottes gehen. Und das fängt im eigenen Leben an, wo man sich Gesetze auferlegt, um sich vielleicht selber auch einzureden, dass man doch ein ganz guter Christ sei. Dass man besser sei als andere, da man das eine oder das andere nicht tut, da man das eine oder andere sagt oder ihm nicht sagt oder da man bestimmte Kleidung trägt oder bestimmte Kleidung nicht trägt. Ich trage immer Hemd und Krawatte, ich bin doch toll. Und dadurch verurteilt man andere Christen in seinem Herzen. Oder man macht es, damit man sich vor den Menschen besser darstellt und man eine Pseudogeistlichkeit zur Schau stellt. Man hält sich an menschengemachte Gebote und vergisst, dass man allein aus Gnade errettet wurde durch Glauben, da Jesus das Gesetz für uns erfüllt hat. Auch der Einzige war, der es kannte. Aber auch als Christusgemeinde müssen wir stets darauf achten, dass wir nicht Regeln aufstellen, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun haben. Beziehungsweise Regeln, die wir nicht mit dem Wort Gottes belegen können. Noch sind wir eine junge Gemeinde, aber auch wir müssen immer sensibel bleiben für das Wort Gottes und dass wir da nicht über die Schrift hinausgehen. Und ich bin froh und Gott dankbar, dass wir Älteste haben, die genau dieses Anliegen haben. nicht über die Schrift hinauszugehen, sondern was wir machen, können wir mit der Schrift begründen. Und ich bin auch froh, dass ihr das auch so seht. Und ich bin auch dafür Gott dankbar. Ja, aber was ist, wenn wir als Individuum oder als Gemeinde wieder und wieder hier versagen, wenn es uns nicht gelingt, wenn wir merken, geführt durch den Heiligen Geist oder andere Menschen, wir sind hier gefallen, wir haben hier doch mal eigene Gebote aufgestellt. Was dann? Dann dürfen wir uns von 1. Johannes 1, 9 bis 2, 2 ermutigen lassen. Und das ist das Schöne, wir dürfen unsere Sünden bekennen. Hier heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, der uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Wenn wir versagt haben, dürfen wir wissen, wir dürfen zum Thron der Gnade kommen und wir werden dort Vergebung zugesagt bekommen. Und wir wissen natürlich, es ist immer Gott, der uns dazu befähigt, das Falsche zu erkennen und zu lassen. Ja, und wir haben jetzt uns gehabt als Kinder Gottes, wir haben die Gemeinde gehabt. Ja, zuletzt geht es auch um dich, der du vielleicht hier sitzt und Jesus aber noch nicht als deinen Herrn und Heiland anerkannt hast. Vielleicht hast du bis heute gedacht, dass du ein ganz guter Mensch bist oder zumindest ganz okay. So nach dem Motto, ich tue recht und scheue niemand. Passt schon, oder? Da möchte ich dich warnen. Selbst erdachte Regeln haben nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Ja, sie stehen deinem sogar diametral gegenüber. Sie halten dich vom Reich Gottes sogar ab. Sie wiegen dich in einer Scheinsicherheit. Und wenn du das erkannt hast, bist du schon auf einem guten Weg. Und ich möchte dir zurufen, lass dich auf Gott und sein heiliges Wort ein und lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn du dich jetzt fragst, wie das geht, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Und diese gute Nachricht, die hat eben genau mit diesem Jesus zu tun, der die Pharisäer scharf in die Schranken wies. Er ist, wie er selbst sagt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater allein durch ihn. Jesus hat das perfekte Leben gelebt. Er hat immer Gottes Gesetz befolgt. Er hat über Drach gesinnt, Tag und Nacht, wie es im Psalm 1, 1 bis 3 heißt über ihn. Er ist nie davon gewichen. Er hat es für uns erfüllt, da wir es nicht können. Vorher habe ich gelesen, die ganze Fülle Gottes wohnt in Christus, Kolosser 2, 9 und 10. Und da dem so ist, ist auch klar, dass Jesus die gleiche absolute reine und fehlerlose und unbefleckte Vollkommenheit besitzt wie sein Vater im Himmel. Christus ist, wie es in Römer 10, 1 bis 4 heißt, das Gesetzes Ende. Und wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Der ist gerecht. Auch dann, wenn man zuvor wie die Juden zur Zeit Jesu zwar Eifer für Gott hat, aber keine Erkenntnis, keine Einsicht. Und man versucht hat, eine eigene Gerechtigkeit aufzurichten, anstatt die Gerechtigkeit Gottes untertan zu sein. Und da auch gilt, wende dich an Christus. Jesus hat alles erfüllt, was wir nicht konnten. Niemand konnte ihm eine Sünde anhängen. Und dennoch ging er unsere Sünde tragend den Weg ans Kreuz, damit der Gott seinem Vater den Preis zahlte, den wir nicht hätten zahlen können. Dort starb er an unserer Stadt. In 2. Korinther 5, 21 heißt es, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm würden, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aber Jesus blieb nicht im Grab, sondern er stand von den Toten auf, damit du und ich ewiges Leben haben können und Rechtfertigung erfahren. Und was noch ist, er hat Mitleid mit uns. Das steht in Hebräer 2, 14 bis 18, aber auch Hebräer 4, 14 bis 16. Er weiß, was du gerade durchmachst. Er hat es auch durchgemacht, aber ohne Sünde. Bekenne ihm deine Schuld. Und dann darfst du auch erfahren, bei ihm allein können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Wende dich an ihn, er wird dich nicht abweisen, sondern er wird dir vergeben von Herzen gern und wird dich von aller Schuld befreien. Wenn du meinst, du hast das nicht nötig, ja, so steht Jesu Verdammungsurteil über die Pharisäer auch über deinem Leben. Und der Zorn Gottes wird, so muss man es sagen, dich mit voller Härte treffen, ohne Chance zur Umkehr, wenn es auch an der letzten Atemzug immer noch dein Ansinnen ist. Aber noch hast du die Möglichkeit zur Umkehr. Noch ist Jesus nicht wiedergekommen und noch bist du am Leben. Aber Jesus wird wiederkommen und die aktuelle Sterbequote ist 1 von 1. Jeder stirbt. Deswegen rufe ich dir nochmal zu, komm zu Jesus mit deiner Schuld. Er starb auch für deine Sünde. Denn Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn du das glaubst und Jesus dein Herr sein lässt, dann darfst du Hoffnung auf ewiges Leben haben. Nein, die Sicherheit des ewigen Lebens haben, Gewissheit haben, alle Schuld ist vergeben. Und dann darfst du mit allen anderen Gläubigen im ewigen Königreich Jesu die Herrlichkeit verbringen. Und über die Zeit heißt es von Gott, und er wird jede Träne von ihnen abwischen. Und der Thron wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, ich danke dir für den heutigen Morgen und ich danke dir für die Warnung, die wir haben dürfen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir sehen dürfen, wie wunderbar und ja, wie weise du auch mit den Schriftgelehrten damals umgegangen bist. Ihnen gezeigt hast, auch vor deinen Jüngern, deine Jünger verteidigt hast und ihnen aufgezeigt hast, wo sie falsch liegen. Herr, und ja, wir wollen dich bitten, dass du uns sensibel hältst, dass wir nicht eigene Gebote aufstellen, die über dein Wort hinausgehen oder dir ein Wort gar widersprechen, sondern dass wir uns an dein gutes Wort richten und von deinem Wort, guten Wort auch ja, gestärkt, ermutigt und getröstet und ermahnt werden. Und das wollen wir tun, wir wollen uns allein mit deinem Wort beschäftigen und ja, uns von dir und deinem Heiligen Geist leiten lassen zu deiner Ehre, Herr. Danke, dass du Möglichkeit zur Buße schenkst. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, auch für meine Schuld, dass du meine Schuld vergeben hast und dass dieses Angebot auch noch jedem gilt, der es noch nicht angenommen hat. Und ich danke dir, ja, dass wir uns die anbefehlen dürfen für die Woche, die vor uns liegt. Ja, dass wirklich auch Zeugen deiner guten Liebe und Treue sind an den Orten, wo du uns gestellt hast, zu deiner Verherrlichung. In deinem wunderbaren, wunderschönen Namen bete ich, Herr Jesus. Amen.